Deutschlandfunk, Marktplatz.
Ein Auto für viele heißt es heute. Es geht ums Carsharing. Am Mikrofon ist Jan Tengeler. Schernauf, Linkster, Cambio, Stadtauto, so die Namen einiger der bekanntesten Carsharing-Anbieter in Deutschland. Insgesamt gibt es davon über 200. Das geteilte Auto ist für viele Menschen schon seit langem Normalität, vor allem in den Städten. An 840 Orten gibt es dazu Angebote. Es ist ein Markt, der stark gewachsen ist in den letzten Jahren und auf dem sich ständig etwas verändert. Zeit also, dass wir hier im Marktplatz über aktuelle Entwicklungen sprechen und Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, beantworten. Dazu haben wir wie immer Experten und eine Expertin eingeladen, nämlich hier bei mir im Studio in Köln. Herzlich willkommen, Frau Tanja Bullmann. Bitte stellen Sie sich kurz vor.
Guten Morgen an alle. Ja, ich bin Tanja Bullmann von Cambio Rheinland, bin dort Prokuristin und hauptsächlich für Marketing und Vertrieb und die Strategieplanung zuständig.
Wie lange machen Sie es?
Oh, seit 11 Jahren schon jetzt.
Vielen Dank. Eine kurze Vorstellung. Jetzt gehen wir nach Berlin. Dort sind zwei Gesprächsteilnehmer, beide am Telefon. Zunächst Herr Michael Müller-Görnert. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, Michael Müller-Görnert. Ich bin verkehrspolitischer Sprecher beim ökologischen Verkehrsclub VCD. Und der VCD begleitet das Thema Carsharing ja eigentlich schon seit seiner Gründung im Jahre 1986. Und wir sehen uns auch irgendwo als Geburtshelfer des Carsharings in Deutschland.
Vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Michael Müller-Görnert in Berlin, ebenfalls in Berlin, auch am Telefon, also an einem anderen Ort. Dr. Simon Brösamle. Guten Morgen, Herr Brösamle.
Ja, guten Morgen zusammen, auch von mir allerseits. Simon Brösamle, mein Name. Ich bin bei ShareNow und hier zuständig für den Bereich Strategie und Geschäftsentwicklung.
Auch das eine kurze, knappe Vorstellung. Da werden wir natürlich noch viel mehr hören, was die einzelnen Personen machen und wie sie Ihnen und uns weiterhelfen können, wenn Sie Fragen haben zum Thema Carsharing. Und jetzt möchten wir Sie einladen, auch mitzudiskutieren und mitzusprechen. Hörertelefon ist 00800 4464 4464 und Sie können uns auch per Mail erreichen, marktplatz@deutschlandfunk.de. Noch einmal das Telefon 00800 4464 4464 und die E-Mail lautet marktplatz@deutschlandfunk.de. Sie können uns auch eine Mail schreiben und um Rückruf bitten, dann rufen wir Sie gerne zurück. Also herzliche Einladung an alle mitzudiskutieren und Fragen zu stellen. Was Sie gerade eben schon kurz gehört haben, das war ein kleiner Beitrag. Ich bin vor 2 Tagen durch die Stadt gelaufen mit einem jungen Bekannten, einem Student, der sich auskennt in diesem Segment, und wir sind durch die Straßen gelaufen und haben mal versucht nachzuvollziehen, wie das eigentlich genau funktioniert, und wir sind mit einem ShareNow-Auto unterwegs gewesen und jetzt hören wir diesen Beitrag. Für alle die, die das nicht kennen, neue Informationen. Für alle die, die das schon mal gemacht haben, werden Sie wiedererkennen, wie das funktioniert, und los geht's.
Ich habe jetzt hier die App von ShareNow geöffnet und dann kann ich sehen, dass hier ein Smart 2 Minuten von hier auf der Liebigstraße steht. Das heißt, ich reserviere den, gehe in die App rein, klicke auf das Auto drauf. Das wird mir angezeigt mit so einem blauen Kreis und das ist das Auto. Dann reserviere ich den.
Das Auto ist in dem Moment für andere Nutzer nicht mehr in der App sichtbar und man hat 20 Minuten Zeit, um die Reservierung einzulösen. Überlegt man es sich anders und nutzt das Auto nicht, verfällt die Reservierung ohne weitere Kosten. Braucht man länger bis zum Fahrtantritt, muss man die Reservierung also verlängern, wird eine Gebühr von 1 Euro fällig. Jetzt gerade dauert es aber wirklich nur 2 Minuten und wir stehen vor dem Auto.
Die Smart sind die günstigsten Modelle, also wir haben ja noch viel mehr Autos bei ShareNow. Es gibt ganz viele verschiedene Mercedes-Klassen, BMW-Klassen. Die sind auch alle teurer, also die Minis kosten 33 Cent die Minute und dann die größeren Autos, wenn man, kosten dann so um die 39 Cent die Minute.
Das billigste Auto, der Smart, kostet in diesem Fall 26 Cent pro Minute, egal wie viele Kilometer zurückgelegt werden. Egal ist aber nicht, wo genau das Auto steht. In Teilen der Innenstadt, dort wo freie Parkplätze besonders rar sind, ist der Tarif etwas höher, in bestimmten Außenbezirken etwas billiger. Wie sieht es aus mit der Verfügbarkeit?
In 80% der Fällen, wenn ich irgendwo mit dem ShareNow hinfahren möchte, finde ich auch eins in der Nähe.
In der Nähe bedeutet im Umkreis von etwa 5 Minuten Gehzeit. Wir stehen inzwischen also vor dem Auto und es passiert genau das, was man am wenigsten gebrauchen kann. Das Datenvolumen des Smartphones ist aufgebraucht.
Ohne Internet ist man natürlich aufgeschmissen, was alles, was die ganzen mobilen Verkehrsservices, mobilen Carsharing angeht, das geht alles nur über App, über Internet.
Zwei Voraussetzungen sind also unabdingbar, um bei ShareNow ein Auto auszuleihen. Erstens ein Smartphone für die App und zweitens ein funktionierendes Netz bzw. genug Datenvolumen auf dem Handy. Nach ein paar Umwegen können wir nun doch das Auto öffnen.
So, ich habe eine PIN, jeder hat eine PIN, die gibt er dann ein, hier in dem Feld. Und dann erscheint auf dem Display, das auf der Frontscheibe drauf ist, bei jedem Card, bei jedem ShareNow, ein Code. Ich gebe den ein, bei mir in der App, und dann öffnet sich das Auto.
Wir steigen ein, der Schlüssel befindet sich vor dem Beifahrersitz, dort, wo sonst ein Handschuhfach ist. Los geht es aber erst, wenn man sich per App für einen der Tarife entschieden hat. Denn inzwischen gibt es auch Angebote für längere Ausleihzeiten.
Ich gehe auf Mieten,
ja, okay.
Und dann kann ich sehen, mache ich den Minutentarif, okay. Das sind 26 Cent die Minute, wie ich schon erwähnt. Mhm. 2 Stunden sind 12,06 € plus 19 Cent pro Kilometer. Und da gibt es halt jetzt ganz viele verschiedene Pakete, also bis zu 20 Tage. Und
die bis zu 30 Tagen,
genau.
431 Euro 30 Tage.
Plus 19 Cent
pro Kilometer.
Genau, ja.
Heute fahren wir allerdings nur einmal um den Block. 10 Minuten später haben wir wieder geparkt. Jetzt geht es darum, sich ordnungsgemäß abzumelden.
Ich stecke den Schlüssel zurück. Das heißt, wenn wir jetzt gleich rausgehen und der Wagen zu ist, dann kann ich Miete beenden machen. Jetzt geht das auch nicht, weil wir drin sind. Mhm. Es geht auch nicht, wenn ein Fenster auf ist oder wenn das Licht noch an ist oder so. Dann wird eine Warnmeldung angezeigt in der App.
So, das war eine kurze Fahrt mit einem ShareNow-Auto durch Köln. 10 Minuten. Das Ganze kostete 2,60 €. Wird auch dann direkt abgebucht und in der App kann man dann auch erkennen, dass alles seine Richtigkeit hat. Herr Brösamle in Berlin. Das stimmte soweit alles ungefähr.
Perfekt erklärt. Sie brauchen mich gar nicht.
Also mir ging es darum, einfach mal, und ich habe selber, mit ShareNow bin ich noch nicht unterwegs gewesen, mir ging es einfach mal darum, wie ist das, wenn man quasi überhaupt keine Ahnung hat, wie das funktioniert. So, und dann war mein Gefühl auch, wenn ich den jungen Mann an meiner Seite gehabt hätte, oh, da musste ich doch erstmal ein bisschen arbeiten und mir das überlegen. Und ich gebe jetzt mal die Frage als erstes an Frau Bullmann weiter. Carsharing stationsbasiert. Wir müssen jetzt einmal diese beiden Begriffe in den Raum werfen. Das war jetzt gerade Free Floating, ja. Also ich kann das Auto überall mir abholen und ich kann es auch überall abstellen innerhalb eines Stadtgebietes. Cambio steht für ein anderes Modell, nämlich für ein stationsgebundenes Modell. So, Frau Bullmann, bitteschön.
Also was ist da der Unterschied? Letztlich muss man sich vorher überlegen, welche Nutzung man mit dem Fahrzeug machen möchte. Möchte ich wirklich nur von A nach B innerhalb der Stadt oder möchte ich vielleicht am Wochenende rausfahren, mal länger unterwegs sein oder brauche ich das Auto wirklich als Ersatz des eigenen Fahrzeugs? Und in einem solchen Fall ist es natürlich im stationsbasierten Carsharing einfacher zu planen. Das heißt, die Autos stehen an festen Stationen, die wohnen da quasi. Man nutzt es so wie das eigene Fahrzeug. Man geht zu seiner Heimatstation. Die ist in der Regel auch nicht weiter entfernt, wie der junge Mann das eben erläutert hat, fürs Free-Floating. Also gerade hier in den meisten großen Wohngebieten, jetzt im Beispiel Köln, sind wir nie weiter weg als 500 Meter in der Regel. Dann reserviert man sich das vorher, kann man bis zu einem halben Jahr vorher reservieren, was besonders wichtig ist, wenn man auch mal ein großes Fahrzeug braucht für einen Transport, für einen Umzug, für eine Fahrt mit einem Neunsitzerbus. Man kann es also bis zu einem halben Jahr vorher schon reservieren, dann ist das seins. Und man nimmt es dann dort mit, macht die Tour, die man machen möchte, ob das jetzt tatsächlich nur zu einem lokalen schwedischen Möbelhaus ist oder ob es tatsächlich die Tour nach Andalusien ist, ist letztlich nachher egal. Man bucht eben vorher den Zeitraum, für den man es benutzt. Und kommt dann an die Station wieder zurück, hat einen reservierten Parkplatz zu Hause. Gerade wenn man in den stark Parkdruck geplagten Wohngegenden in unseren Großstädten wohnt, weiß man, was man daran hat, wenn man zurückkommt und der Parkplatz ist reserviert und frei. Ja, das ist im Prinzip mal grob gesagt der Unterschied zwischen den beiden Dingen. Das sind vor allen Dingen die Nutzungsarten. Sie ergänzen sich eigentlich perfekt, die beiden.
Also Cambio und ShareNow würde sich ergänzen, meinen Sie, als Nutzungsart oder Free-Floating und stationsbasiert?
Free-Floating und stationsbasiert ergänzt sich, weil das eine sind eben die klassischen A nach B Fahrten. Ne? Ich möchte auf eine Party und will da aber was trinken und auf dem Rückweg nehme ich mir ein Taxi. Das könnte man mit uns jetzt nicht machen. Und aber diese klassischen Sachen wie jetzt eine Dienstfahrt. Ich bin Außendienstler, muss zum Kunden kommen, aber ohnehin zurück ins Büro. Oder ich fahre am Wochenende den Großeinkauf machen und komme wieder zurück oder fahre am Wochenende an den See oder fahre eben in Urlaub mit der Familie, gehe die Enkel besuchen. Ja, all diese Dinge sind mit stationsbasiert deutlich planbarer, weil man immer weiß, dass das Auto da ist, wenn man es wirklich braucht. Man muss halt nicht erst gucken gehen, wo ist eins.
Ja, ich höre, gibt es keine Rückmeldung jetzt gerade aus Berlin. Gerade sind wir sozusagen mitgelaufen und haben sozusagen die ersten Schritte erfahren. Wie erfahren wir diese ersten Schritte, wenn wir jetzt nicht einen jungen Mann an unserer Seite haben, der das alles kann? Wie läuft das jetzt zum Beispiel bei Cambio? Gibt es eine Einweisung?
Einweisung klingt immer so negativ.
Ja, also.
nein, Quatsch. Also es gibt das Erste, was man macht. Ich denke, das ist das, was auch andere Leute jetzt bei ShareNow machen. Man geht halt auf die Website, informiert sich. Man kann sich auf der Webseite direkt anmelden und dann ist es ein bisschen anders wie bei den Free-Floating-Modellen. Es gibt also mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder das alles auch Kunde werden über eine Online-Validierung und kann auch alles über die App regeln, dann beim Buchen und beim Nutzen. Das ist kein Problem. Man kann genauso über die App buchen, man kann genauso das Auto mit der App öffnen, wenn man das möchte. Es gibt aber immer noch sehr viele Menschen, die das nicht möchten, die einen persönlichen Ansprechpartner möchten. Und jetzt in unserem Fall ist es so, dass man quasi vom Kunde werden bis zum Auto nutzen, das auch alles mit persönlich machen kann. Also man kann bei uns in die Geschäftsstelle kommen und es gibt eben auch eine sogenannte Einführung, eine Kundeneinführung, wenn man das möchte und sich erstmal informieren will, wie funktioniert das alles, welche Fallstricke gibt's, was kann passieren, was mache ich bei einem Unfall, wie läuft es mit der Versicherung. Also diese klassischen Fragen haben wir in der Regel zweimal in der Woche eine Infoveranstaltung. Es gibt auch Städte bei uns, wo es sogar noch 3 oder 4 Mal stattfindet. Jetzt im Moment wegen Corona ist sie ausgesetzt, aber grundsätzlich ist es möglich.
Die Frage gebe ich nochmal weiter an Sie, Herr Brösamle. Wie ist das mit diesen ganzen Anfangsfragen, mit den Unsicherheiten? Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht tun sich auch junge Leute ein bisschen einfacher damit. Learning by doing, man probiert es einfach aus und guckt dann, wenn eine Frage auftaucht, einfach, ob man irgendwie weiterkommt. Haben Sie denn häufig so eine Anfrage, dass man sagt, nee, ich brauche eigentlich mehr Einführung?
Ja, also ich glaube, das ist keine Frage des Alters. Ich glaube, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass fast jeder ein Smartphone hat und diese Services, digitalen Services, ja auch kennt aus dem Privatbereich. Also wir nutzen ja viele Leute, schauen Netflix, Spotify und solche Themen. Und bei uns ist es so, es ist alles voll digitalisiert natürlich. Wir haben aber auch eine Hotline, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche verfügbar ist in allen Sprachen, in denen wir unterwegs sind. Wir sind in 16 Städten, in 8 Ländern. Das heißt, die schiere Masse an Kunden, wir haben fast 3 Millionen Kunden in Europa, die kriegen das gut hin. Wir haben natürlich Rückfragen, aber das läuft alles sehr einfach über die App oder wie gesagt auch telefonisch. Da haben wir aber jetzt keine Probleme.
Also aber es gibt auch eine Hotline, es gibt auch immer die Möglichkeit anzurufen. Es gibt auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich stehe hier irgendwo, XY, irgendwas ist passiert. Niemand muss Angst haben, dass er ganz verloren dasteht.
Absolut. Ich habe mal das Fahrzeug zugemacht, ich persönlich in Amsterdam am Flughafen. Da lag mein Geschäftshandy noch drin und ich stand dann und habe gedacht, um Gottes Willen. Und ein anderer Kunde hatte das Fahrzeug schon reserviert. Das ist natürlich dann ein bisschen für den Herzmuskel anstrengend. Und da habe ich angerufen, das wurde innerhalb von vielleicht 90 Sekunden gelöst. Also das war dann schon beruhigend zu wissen, dass da jemand da ist. Ja. Und das ist dann schon wichtig.
Und dann, nur um das mal kurz zu Ende zu spielen, dann wird das nochmal freigeschaltet und Sie haben also nochmal Zugriff auf das, was auch immer noch im Auto geblieben ist, aus Versehen.
Absolut, absolut. Also da wird dann verifiziert, dass ich das auch wirklich bin und so weiter und so fort, dass man da natürlich keinen Schmuh macht. Ja. Und dann wurde es kurz nochmal aufgemacht, wurde auch überprüft, dass ich dann, dass das Fahrzeug wieder zu ist und dann war es in Ordnung. Ja.
Wir haben auch gerade eben gehört, wenn man also nicht in Besitz eines Smartphones ist, also ein Handy braucht man ja auf jeden Fall, um mobil irgendwo anrufen zu können, aber muss es unbedingt ein Smartphone sein? Wie ist es bei Cambio?
Bei Cambio ist es noch ein bisschen anders. Also wir haben auch eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Hotline und bei uns können auch die Buchungen noch per Telefon gemacht werden. Also das geht alles. Wir haben alle Wege offen eigentlich.
Also alle Wege sind offen. Das heißt, wenn man unterwegs ist, ist ein Handy doch irgendwie unabdingbar, nur um anzurufen, falls irgendwas ist. Aber ansonsten ist es auch noch ohne Smartphone möglich.
Absolut. Oder mit einem alten Handy.
Mit einem alten Handy. Aber um das nochmal ganz kurz für mich zum Verständnis, ShareNow und auch viele mobile neue Anbieter sind ohne Smartphones eigentlich nicht denkbar.
Also bei uns ist es so, wir sind ja in den großen urbanen Räumen präsent. Und bei uns braucht man de facto ein Smartphone, auf dem eine App laufen kann, unsere App laufen kann. Das kann dann iOS oder Android sein. Die verschiedenen Plattformen werden unterstützt. Aber ja, man braucht ein Smartphone.
Mhm. Herr Michael Müller-Görnert, haben Sie Informationen oder auch Frau Bullmann, wie das bei anderen Carsharing-Anbietern ist?
Also ganz früher war es ja so, da gab es dann an den festen Stationen teilweise Tresore. Da konnte man dann auch über den Code, den man vorher von dem Carsharing-Unternehmen bekommen hat, dann aus dem Fach den Schlüssel für das jeweilige Auto rausholen. Das war natürlich dann noch zu Zeiten, wo das Smartphone eher noch nicht so präsent war. Dann gibt es auch die Version, dass man einen Chip dann bekommt, den man auf seinen Führerschein klebt. Dann kann man das Auto mit dem Chip quasi dann offen freischalten und es öffnet sich und dann hat man auch den Schlüssel halt im Handschuhfach. Ich weiß nicht, wie weit das teilweise noch angeboten wird. Ich denke mal vielleicht eher in kleineren Orten oder wo auch so kleinere Initiativen sowas anbieten, die das weniger über Smartphone dann regeln. Also ich denke, könnte mir vorstellen, dass das auch noch geben wird. Aber klar, es ist alles einfacher und schneller zu bewerkstelligen, wenn man das halt über Mobiltelefon alles regeln kann. Vielleicht noch was zu den Unterschieden zwischen den beiden Varianten. Letztendlich ist es eigentlich die Rechtsform aus unserer Sicht nicht entscheidend, sondern einfach, dass man einen vernünftigen Umgang mit dem Auto halt dadurch pflegt. Weil es ist ja letztendlich ist es ja die Alternative zu einem eigenen Auto. Und da kann man erhebliche Kosten sparen. Das ist ja auch die Motivation, warum Menschen halt dann ein Auto eher nutzen statt besitzen.
Ja. Sowieso klar, alles natürlich Sachen, über die wir noch sprechen wollen. Ich hänge immer noch gerade an dieser Variante. Was ist mit diesen Tresoren, von denen Sie gerade gesprochen haben? Also wie komme ich überhaupt an diesen Autoschlüssel dran? Cambio hat noch diese Tresoren.
Ja, wir haben tatsächlich in einigen Städten haben wir noch Tresore. Das war häufig hängt es entweder damit zusammen, dass wir in Tiefgaragen zum Beispiel sind, wo kein Empfang ist und wir das über Tresore klären müssen. Die andere Sache, früher war es so, also ich könnte sogar noch weiter zurückgehen als Herr Müller-Görnert, wir hatten früher Holzboxen mit handgeschriebenen Listen, in denen dann die Schlüssel waren, die man sich abholen musste und jeder hat eingetragen, ich habe das Auto von bis, aber da reden wir jetzt von 1992. Die Tresore waren auch dafür da, dass wir zum Beispiel an sehr großen Stationen die Schlüsselverwaltung zentral machen konnten und es eine Buchungsoptimierung zwischen den einzelnen Autos gab. Das heißt, dass wenn dann das eine Auto verunfallt war mit dem Vornutzer, das hat der Nachnutzer gar nicht gemerkt, das wurde über den Tresor automatisch verschoben auf ein anderes Auto, das hat er gar nicht mitbekommen. Heute haben wir immer noch Tresorstationen. Die meisten unserer Stationen dürften aber inzwischen tatsächlich auch genauso funktionieren, wie das jetzt auch bei einem ShareNow der Fall ist. Wir haben ein Lesefeld in der Windschutzscheibe. Das öffnet man entweder mit der Handy-App oder mit der Karte oder mit einem ÖPNV-Ticket, sofern es freigeschaltet ist. Und hat dann den Schlüssel auch im Handschuhfach. Und jetzt bei den ganz neuen Modellen zum Teil eben auch gar keinen Schlüssel mehr in dem Sinn. Man hat auch eine persönliche PIN, läuft im Prinzip genauso.
Also durchaus vergleichbar, das was wir gerade gehört haben, diese unterschiedlichen Modelle, Free-Floating und stationsbasiert, aber wie man am Ende eben zum Schlüssel kommt und wie man kommuniziert in Fällen, wenn irgendwas nicht funktioniert, die sind jetzt ja so durchaus vergleichbar. Kommen wir jetzt nochmal gerade ganz mal ganz kurz, wir haben noch ein paar Minuten bis zu den Nachrichten gleich, also doch nochmal auf die Kosten. Vielleicht mal ganz grundsätzlich die Frage, wann lohnt es sich denn eigentlich überhaupt, sich zu überlegen, wenn man ein eigenes Auto hat, dass man es vielleicht abgibt und dass man Carsharing macht? Herr Michael Müller-Görnert, Sie hatten da eben ja schon angesetzt. Also es ist ja durchaus denkbar, dass ein Carsharing-Modell für einen selber eine Alternative ist zum eigenen PKW. Wie kann ich mir das berechnen?
Also es gab ja jetzt erst vor kurzem eine Analyse, die halt mal die Autokosten, also von Autohalterinnen und Haltern analysiert hat, die ja zum Ergebnis kam, dass also die Leute eigentlich die Kosten, wie sie das Auto halt, wie die für das Auto haben, komplett unterschätzen, fast um die Hälfte. Also man sagt, im Schnitt gibt man im Monat über 400 Euro für das Auto aus, also für Versicherung, Steuer, Abnutzung, also Wertverlust und dann halt auch für Benzin und so weiter. Und das ist natürlich ein hoher Batzen, den man da im Monat zahlen muss. Und man kann halt dann schauen, okay, wie häufig brauche ich das Auto eigentlich tatsächlich? Habe ich andere Möglichkeiten? Und da kann in die Bresche kann man halt dann mit einem geteilten Auto springen, dass man sagt, okay, ich brauche eigentlich gar kein eigenes Auto. Ich kann, wenn ich das Auto brauche, halt dann auf ein Free-Floating-Modell zurückgreifen für Einwegfahrten oder aber ich nutze halt dann bei meinem lokalen Carsharing-Anbieter halt stationsbasiertes Carsharing, kann das Auto nehmen für den wöchentlichen Einkauf, vielleicht für einen Wochenendausflug, aber auch mal für eine längere Tour und habe dann halt wirklich nur die Kosten, die dann halt für die Zeit anfallen, nur für die Kilometer, die man dann tatsächlich zurücklegt und nicht für die restliche Zeit. Denn im Schnitt stehen Autos ja über 23 Stunden am Tag herum. Also insofern gibt es da bessere Möglichkeiten, das Auto effektiver zu nutzen und nicht zu bezahlen dafür, dass es nur rumsteht.
Frau Bullmann?
Ja, ich kann das eigentlich auch nur genauso unterschreiben. Wir sagen bei uns, wenn Interessenten bei uns anrufen und uns fragen, ab wann lohnt sich das denn jetzt, speziell mit unserem Modell, reden wir immer so von, wenn sie unter 10.000 Kilometern im Jahr bleiben, rechnet sich das für eine Privatperson. Bei einer Firma sieht es nochmal anders aus, weil da natürlich auch, also wenn jetzt jemand dienstlich fahren möchte, also eine Bank oder irgendjemand seine Außendienstler mit Carsharing ausstatten möchte, statt mit der eigenen Flotte, weil da kommen ja noch so viele andere Kosten mit rein, wie Disposition der Fahrzeuge, TÜV, Wartung und so weiter und so fort. Was mir an der Stelle aber ganz wichtig ist, Herr Müller-Görnert sagt das ja auch schon so ein bisschen eingangs, wenn man mal ein Auto braucht, sprich Carsharing ist immer ja nur eine Ergänzung und im Prinzip machen ja viele Carsharer, also jetzt in unserem Fall sind es über 70% aller Cambio-Kunden nutzen eben täglich das Fahrrad und den öffentlichen Nahverkehr, das heißt es funktioniert dann gut, wenn man seine täglichen Wege nicht mit dem Auto machen muss oder eben nicht jeden Tag. Ist jetzt besonders nach Corona interessant, wo ja viele im Homeoffice sind und nicht mehr jeden Tag pendeln müssen. Und das in der Ergänzung und in der Kombination wird ein Schuh draus.
Carsharing ist heute das Thema Marktplatz. Wir haben jetzt gleich in 15 Sekunden die Nachrichten und danach möchten wir auch mit Ihnen und ja, mit den Experten weiter diskutieren. Bis gleich.
Deutschlandfunk.
Ja, Sie hören weiterhin den Marktplatz. Ein Auto für viele heißt es heute. Es geht ums Carsharing. Mit mir diskutieren hier im Studio in Köln Tanja Bullmann von Cambio Rheinland in Köln. In Berlin sind zugeschaltet Michael Müller-Görnert, er ist der Sprecher vom Verkehrsclub Deutschland, und Simon Brösamle, Leiter Geschäftsentwicklung Schernau, ebenfalls in Berlin. Und wir haben Sie eingeladen, mitzudiskutieren und mitzusprechen und Ihre Fragen zu stellen. Und jetzt möchte ich direkt eine Hörerin in die Leitung bitten, Frau Friedrich aus Dossenheim bei Heidelberg. Ist das richtig? Hallo, Frau Friedrich?
Ja, hallo. Ja, das ist richtig.
Sie haben ein Anliegen.
Ja, und zwar würden wir gerne ein Auto abschaffen und uns eingliedern in diese Carsharing-Geschichte. Nun ist es so, dass wir einen Hund haben. Und ich habe mich schon bei Stadtmobil erkundigt und die sagen, nein, mit Hund ist das nicht möglich. Und jetzt ist eben die Frage, wieso? Also ich denke, es gibt viele Leute mit Hunden, die vielleicht gerne ihr Auto abschaffen würden. Und zweitens gibt es eine Box, also wo der Hund drinnen ist. Und drittens kann ich natürlich auch verstehen, dass es Leute gibt mit Allergien etc. pp. Aber wäre es nicht möglich, da zum Beispiel ein Auto zu kennzeichnen und zu sagen, okay, das ist für Leute mit Hund möglich?
Ja, ja. Vielen Dank. Das sind drei Fragen, die wir versuchen zu beantworten. Und ich würde jetzt als erstes mal Frau Buhlmann bitten zu sagen, wie Sie es denn halten mit den Hunden bei Cambio hier in Köln.
Ja, bei uns ist das im Prinzip ähnlich wie bei Stadtmobil. Und der Hintergrund ist ja auch schon genannt worden. Wir haben tatsächlich das Problem mit der Tierallergie, was viele Kunden haben. Und da Carsharing ja dafür da ist, dass die Leute sich die Autos teilen, ist das natürlich ja genau dieser Hintergrund. Eine andere Sache ist natürlich die Verschmutzung, die durch Tierhaare sehr stark ist. Wenn jetzt beispielsweise Hundehaare sich im Polster festkrallen, ist es extrem schwierig, die wieder rauszubekommen. Und wir haben natürlich auch viel Geschäftskunden, die dann auch gerne mit dem Anzug ins Auto kommen und dann eben das auch nicht besonders gut finden, wenn sie dann auf Tierhaare treffen. Das sind so, denke ich, die Hauptgründe, die Stadtmobil sicherlich genauso auch sagen wird. Die Idee, die Sie gesagt haben, finde ich allerdings trotzdem sehr interessant. Ich werde die auf jeden Fall mal mitnehmen. Also
eine Box zum Beispiel, oder dass man sagt, es gibt tatsächlich Hunde, die sind Autos, die sind Hunde geeignet, sowas in der Art?
Sowas in der Art. Die Idee fand ich ganz interessant jetzt. Allerdings ist es eben so, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir genug Fahrzeuge zur Verfügung haben für alle. Und sobald Sie etwas einschränken auf eine gewisse Gruppe, haben Sie immer die Schwierigkeit, dass diese Autos natürlich im Gesamtpool für die wieder fehlen und nicht zur Verfügung stehen.
Berlin?
Bei uns ist es so, wenn man eine Box hat und die im Kofferraum untergebracht ist, dann dürfen die Leute die Hunde mitnehmen. Also ist auch in den AGBs klar geregelt. Aber im Innenraum natürlich nicht aus den genannten Gründen, Allergien, Sauberkeit und so weiter und so fort. Aber mit der Box im Kofferraum geht's. Jetzt sind wir nur leider nicht in Dossenheim oder Heidelberg verfügbar. Aber wenn Sie mal nach Berlin oder Frankfurt kommen, dann können Sie den Hund mitbringen in der Box.
Also bei Schernau gibt es diese Möglichkeit. Man braucht ausreichend Platz im Kofferraum. Das heißt, man müsste sich direkt ein Auto mieten, was groß genug ist. Also kein Smart zum Beispiel.
Genau, aber eine 1er BMW oder eine A-Klasse oder so. Die anderen Fahrzeuge, ein Mini geht auch. Ja. Aber Smart ist schwierig.
Nochmal so die Frage in die Runde oder an Frau Bullmann, wie häufig haben Sie denn diese Anfrage, wie sie jetzt gerade von Frau Friedrich kam? Wie groß ist eben auch der Bedarf, dass man denkt, naja gut.
Ja, ich müsste da jetzt nochmal nachhören tatsächlich, aber das, was bei mir bisher in letzter Zeit so angekommen ist, ist, dass es tatsächlich, es gibt diese Nachfrage, ja, aber sie ist jetzt...
Nicht so,
ist nicht so, dass wir jetzt 5 Anfragen die Woche hätten.
Und wie oft gibt es Beschwerden, das mal gerade nachgefragt, über Verschmutzung? Das gilt natürlich auch nach Berlin die Frage, die Beschwerdeanrufe. Herr Brösamle, wie oft kommt das vor, dass jemand sagt, das war jetzt so dreckig oder da war jetzt doch irgendwie ein Hund vorne drin, geschätzt gefühlt?
Ja, also zum einen können die Nutzer bei uns bei Fahrtantritt in der App auch sagen, wie sauber das Fahrzeug ist, das sie vorgefunden haben. Ja, also wenn jetzt 2, 3 Nutzer hintereinander sagen, das Fahrzeug ist nicht sauber, dann wird das natürlich auch sofort gereinigt von uns. Hängt auch von der Nutzung ab. Natürlich jetzt im Sommer, wenn sehr viele Leute die Fahrzeuge nutzen, auch mal an den See fahren, dann sind die auch ein bisschen mehr verschmutzt oder auch mal, wenn es regnet. Anrufen eher seltener, es läuft alles eigentlich über die App. Aber wir schauen jetzt schon auch gerade in Corona-Zeiten, dass wir sehr viel reinigen und desinfizieren, dass in Summe auch jeder ein gutes Erlebnis hat. Natürlich können wir nicht ausschließen, dass jemand doch vielleicht mal einen Hund mit reinnimmt, der dann auch mal nass war aus dem See, dann ist so ein Auto natürlich auch nicht ganz angenehm. Aber wie gesagt, das versuchen wir dann schnell zu beheben.
Ja. Aber um das abzuschließen, was können Kosten entstehen für den Nutzer, wenn jetzt jemand sagt, also das ist eine Verschmutzung, wir haben Sie identifiziert als letzten Fahrer zum Beispiel. So, was passiert dann? Also ist das irgendwie eher ein mühsamer Prozess? Kann das sein, dass ich als Nutzer da vielleicht nochmal Kosten habe? Wie geht man damit um? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja ein Problem ist.
Klar, ja.
Bitte?
Absolut. Also natürlich, man muss das auch ein bisschen auch als Gemeinschaft verstehen. Ja, es ist ja Carsharing, das heißt, viele Menschen teilen sich diese Autos. Und da kommt auch so ein gewisser Sozialgedanke dabei rein, dass man sagt, okay, ich hinterlasse das Fahrzeug eigentlich in dem Zustand, ich nehme meinen Müll mit und so weiter und so fort, dass der Nächste auch wieder ein gutes Erlebnis hat. So, das ist jetzt mal der Grundgedanke. Natürlich gibt es schwarze Schafe, da wird im Auto geraucht und so weiter und Verschmutzungen werden da vorgefunden. Und wenn wir da klar zuweisen können, wer das war, dann werden wir da auch entsprechend tätig und dann kann das auch unter Umständen recht teuer werden. Ja, also wenn Sie im Fahrzeug rauchen, dann wir können das nachweisen. Dann sind das schnell mal 500 Euro. Ja, und das ist auch okay, weil die Fahrzeuge sollen im guten Zustand für alle sein.
Ja, Frau Bullmann, Sie nicken.
Ja, ich kann da im Prinzip noch hinzufügen, also es läuft bei uns so ähnlich, wie Herr Brösamle das gerade schon sagte. Bis dahin, dass wir dann tatsächlich auch mal sagen, wenn jemand immer wieder auffällt, dass wir ihn ausschließen. Was das Schöne bei uns eben ist, dass viele Carsharer an derselben Station sich durchaus auch kennen. Und dadurch, dass man immer sich diese Autos an diesem Punkt teilt und es sind immer die gleichen Autos und man begegnet sich da auch und übergibt sich vielleicht ein Auto, ist da dieser Gemeinschaftsgedanke auch nochmal sehr stark bei uns. Also das
Bisschen ausgeprägter, als man es jetzt vielleicht bei Free-Floatern vermuten könnte, sage ich mal.
Ja, vielleicht. Ja.
Das führt mich jetzt mal zu einem anderen Aspekt, also Kosten, die entstehen können über die Fahrtkosten hinaus. könnten sein, so eine Verschmutzung kann natürlich sein, ganz wichtiger Punkt, was passiert, wenn ich einen Unfall habe oder was passiert, wenn ich sehe, dass das Auto, was ich nutzen möchte, irgendwie einen Schaden hat, der, ja, das sehe ich vielleicht direkt am Anfang an. Was mache ich da? Überhaupt die Frage, ich gucke mir das Auto an, bevor ich da einsteige, um sowas festzustellen. Wie handhaben Sie das, Frau Bullmann?
Der Kunde zur Station kommt, läuft er einmal um den Wagen rum und schaut sich das einmal an, ist alles dran, sind die Radkappen dran, ist der Außenspiegel noch da und so weiter. Also jetzt mal scherzhaft die großen Sachen. Ja. Wenn er eben eine Delle bemerkt, eine größere, dann hat er also die Möglichkeit, das bei unserem Buchungsservice sofort zu melden und zu sagen, ich habe das jetzt hier gerade gefunden und ich wollte es melden und dann kann er losfahren.
Mhm. Wie sieht's aus bei ShareNow, Herr Brösamle?
Ganz ähnlich. Die Nutzer schauen sich das Fahrzeug vorher kurz an, können dann über die App oder telefonisch sagen, hier ist irgendwas. Und dann geht es aber auch schon los. Ja. Also relativ schnell, das dauert vielleicht 10 Sekunden oder so.
Ja, also dann wird es aufgenommen und also jetzt sage ich mal, ich hätte ja als Nutzer dann schon auch mal Angst, was ist ein Problem für mich, wenn ich einen riesen Unfall baue, ist ja keine Frage, dann muss die Polizei geholt werden. Ich sowieso immer bei jedem Unfall die Polizei holen, richtig, wenn man mit so einem Auto unterwegs ist? Frage ich in die Runde?
Naja, wie im privaten Leben ja auch. Das ist ja auch so ein bisschen die Empfehlung, dass man sagt, na, wenn was passiert, wenn ein Unfall ist, dann die Polizei holen, dass man das auch klar dokumentiert hat. Jetzt sage ich mal von der Schadensgröße her, wir sagen alles, also man muss jetzt nicht jeden Schaden, der ein Haarriss groß ist oder ein Centstück groß ist, da reporten das nicht. Alles, was ein bisschen größer ist, wahrscheinlich wie eine Kreditkarte, da wird es dann schon spannend. Das ist so ein bisschen ja, die Daumenregel bei uns. Und dann, wenn was passiert, die Fahrzeuge sind versichert. Wir haben Haftpflichtversicherung natürlich, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Es gibt auch eine Selbstbeteiligung bei uns, die auch nach Fahrzeugklasse variiert, so ähnlich wie im Mietwagen. Geschäft, da variiert das auch ein bisschen und in Summe ist es eigentlich nicht viel anders als im privaten Leben, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Also Selbstbeteiligung heißt, es ist alles abgegolten in den normalen Tarifen, die ich bei Ihnen einsehen kann. Oder gibt es da noch sowas mit mehr oder weniger Versicherung, wenn ich ein ShareNow-Auto nutze?
Ja, wenn es einen Schaden jetzt gibt und es ist klar, dass es dann Ihre Schuld war, dann gibt es, wie gesagt, verschiedene Selbstbeteiligungen von ein paar hundert Euro bis aber auch in den 1.000-Euro-Bereich bei den großen Fahrzeugen. Wir arbeiten daran, dass wir Produkte jetzt nochmal auf den Markt bringen, wo man diese Selbstbeteiligung auch wieder reduzieren kann durch einen Mehrpreis.
Okay, aber das sehe ich auch am Anfang. Im Prinzip alles ist es einsichtig, ja. Da kann ich mich dafür oder dagegen entscheiden. Genau. Wie ist das bei Cambio mit der Versicherung und der Selbstbeteiligung? Was gibt es da für Modelle?
Da ist es im Prinzip genauso auch, wie Herr Brösamle sagte gerade. Also wir haben auch eben eine Haftpflicht, Vollkasko, Teilkasko, Selbstbeteiligung und es gibt aber auch Möglichkeiten, die zu reduzieren, indem man ein sogenanntes Sicherheitspaket nochmal zusätzlich abschließt. Aber versichert ist man natürlich immer.
Genau, aber da geht es jetzt ja nicht, da geht es ja immer darum, was man selber noch bezahlen muss, wenn man der Verursacher ist. Habe ich da jetzt eine Selbstbeteiligung von 200 oder von 1000 Euro oder sowas? Das sind dann so die Unterschiede und dementsprechend zahle ich bei Ihnen eine höhere Grundgebühr wahrscheinlich oder wie läuft das dann?
Nee, das hat mit der Grundgebühr hat das gar nichts zu tun. Die Grundgebühr bezieht sich nur auf den Tarif, wenn man einen Tarif hat mit Grundgebühr. Ist eben das Sicherheitspaket, was ich eben dazu buchen kann oder nicht. Das kann ich selbst entscheiden. Darüber regelt sich das.
Und das Sicherheitspaket, das buche ich aber nicht bei jeder Fahrt oder doch bei jeder Fahrt?
Nein, das buche ich einmal im Jahr.
Okay.
Das kann ich aber auch spontan unterjährig irgendwann, wenn ich weiß. Ne? Also ich muss das nicht sofort bei Vertragsabschluss machen und dann nie wieder oder sowas. Also das ist schon recht flexibel.
Jetzt trotzdem nochmal nachgefragt, Herr Brösamle. Ich kann das nur bei Ihnen dann regeln über den Minutenpreis. Also wenn ich jetzt sage, ich bin unsicher, ich fahre das erste Mal, ich möchte jetzt mich mehr versichern, ich möchte maximal 200 Euro zahlen müssen, dann kann ich das festlegen in dem Tarif, den ich auf dem Handy sehe.
Genau, also wir haben auch Tarife, wo es nicht minutenbasiert ist, sondern wo Sie auch bis zu einer Woche, das war auch im Beitrag, oder bis zu 30 Tagen ein Fahrzeug nehmen können. Da ist es dann natürlich kein Minutenaufschlag, sondern ein Einmalbetrag für die Mieter. Wenn Sie sagen, Sie fahren jetzt 2 Wochen mit dem Fahrzeug in Urlaub, dann haben Sie die Möglichkeit, da entsprechend einen Betrag zu zahlen. Mhm. Ja. Aber es ist eigentlich nicht über das ganze Jahr gerechnet, sondern tatsächlich je nach Nutzung können Sie bestimmen, ob Sie es wollen oder nicht.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Das ist Herr Stoltenberg aus Bremen, richtig?
Jo.
Passt. Hallo, Herr Stoltenberg. Und Sie sind Cambio-Kunde?
Ich bin Cambio-Kunde und habe das so als Backup. Wenn bei mir mein Auto ausfällt, dann habe ich eine Möglichkeit, relativ schnell an ein Auto zu kommen, kostengünstig, und das passt. Ich habe aber trotzdem eine Idee. Ich beschreibe erstmal, wie es läuft und meine Idee dazu. Und zwar fahre ich dann ja oder mit dem Fahrrad meistens dann zur Cambio-Station, schnapp mir das Auto, fahre einkaufen oder was auch immer und fahre das Auto anschließend wieder an dieselbe Station zurück. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Jetzt ist das für 90% der Leute auch wunderbar, alles passt. Aber es gibt eigentlich ein paar Fälle, wo es eigentlich interessant wäre, es anders zu haben. Nämlich dann, wenn ich von einem Mischgebiet in ein anderes Mischgebiet fahre im Laufe des Tages.
Was ist ein Mischgebiet?
Wäre es schickiger. Mischgebiet heißt, dort ist Arbeit und dort wohnen auch Menschen.
Ah, okay.
Der öffentliche Nahverkehr leidet ja darunter, dass die meisten Leute aus dem Wohngebiet ins Arbeitsgebiet fahren und anschließend wieder zurück. Kein Mensch fährt morgens um 8 von der Schule nach Hause und keiner fährt abends um 8 zur Schule. Als Beispiel. Deshalb ist die Auslastung beim ÖPNV bei 20%. Aber das ist ein anderes Problem. Es wäre wunderbar, wenn es die Möglichkeit gäbe, sich das Auto an der einen Station zu schnappen und gleich beim Vertragsabschluss zu buchen, ich fahre es zu einer anderen Station und stelle es dort ab. Wenn ein anderer Kunde dann die Gegenrichtung fährt, ist das relativ untragisch. Das funktioniert aber eben nur dann, wenn ich angebe, an der und der Station hole ich das Auto und der Station möchte ich es zurückbringen. Da die anderen Kunden ja auch schon gebucht haben, weiß Cambio eigentlich, ob da ein Parkplatz frei ist oder nicht. Das gäbe eine zusätzliche Möglichkeit, nämlich das Prinzip der Mitfahrgelegenheit zu organisieren. Das heißt, ich fahre dann von Station zu Station mit mehreren Menschen. Das wäre eine ganz große Erweiterung, weil bis jetzt sparen wir Parkplätze, aber keinen Kilometer. Damit würden wir auf die gefahrenen Kilometer deutlich reduzieren.
Das waren jetzt mal, wie ich das richtig gehört habe, zwei Vorschläge, nämlich erstmal die Möglichkeit, dass Sie ein Auto an einer Station ausleihen und an einer anderen Station irgendwie wieder abstellen können. Ja?
Genau. Aber geplant und bei Buchung angemeldet. Ja. Sonst kann das nicht funktionieren.
Ja, okay. Jetzt haben wir hier mit Frau Buhlmann eine Expertin von Cambio sitzen. Vielen Dank für diese Anregung und wir versuchen das mal aufzudröseln, Frau Buhlmann. Ist das möglich? Wahrscheinlich ist es schon möglich, aber Sie machen es nicht. Wie ist die Lage?
Ja, hallo Herr Stoltenberg. Ich wollte zuerst mal Bezug nehmen auf das, was Sie sagten. Mit Cambio weiß ja dann, dass dort ein Parkplatz frei ist. Das ist nicht der Fall, weil wir wissen zwar, ob da eine Buchung vorliegt, aber ob der Kunde sich entschlossen hat, früher zurückzukommen oder nicht, das wissen wir nie. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum das so nicht so einfach umsetzbar ist. Die Idee hatten wir auch schon, klar, weil das würde natürlich auch nochmal an bestimmten Stationen vielleicht nochmal die Auslastung erhöhen. Aber grundsätzlich ist es... Also das ist der eine Grund, dass es nicht machbar ist. Und der andere Grund ist, wenn wir jetzt sagen würden, okay, vorausgesetzt, wir wissen eben nicht, wie lange jemand eine Buchung hat, müssten wir eine Summe X Parkplätze vorhalten für die Menschen, die dann an diese Station fahren wollen und das Auto dort abgeben. Und dann würde die Station immer größer werden. Und das ist es ist sehr schwierig, überhaupt Stellplätze anzumieten, gerade in den stark nachgefragten Gebieten. Und dann ist das natürlich sehr schwierig. Eine andere Sache, die Sie gerade ansprachen, kein Mensch fährt morgens um 8 von der Schule weg, das trifft natürlich auch auf die Stationen zu. Das heißt, die Stationen, die eher in stärkeren Wohngebieten, also ganz reine Wohngebiete, machen wir eigentlich selten, weil wir immer auch versuchen, in Mischgebiete mit Geschäftskunden zu gehen, damit man eben über die Woche eine gute Verfügbarkeit und eine gute Auslastung hat. Aber trotzdem, wenn wir jetzt sagen würden, in der Innenstadt könnten Sie dort noch das Auto abgeben, dann würden dort die Stationen bald sehr groß werden und das ist häufig einfach nicht machbar.
Ja, also es wird schnell ein bisschen komplizierter. Vielen Dank, Herr Stoltenberg, für diese Anregung. Frau Buhlmann hat noch was zu sagen?
Ja, ja, ganz ich wollte wichtig. Da gerade jetzt speziell für Herrn Stoltenberg, weil Sie rufen doch aus Bremen an, wenn ich das richtig gehört habe, ne?
Ist schon aus der Leitung.
Ja, Sie sind schon weg. Okay.
Nein, ich lebe noch.
Nein, Sie sind noch da. Sie leben dort. Das ist schön. Sie rufen ja aus Bremen an, ne?
Ja, genau.
Genau, Herr Stoltenberg. Und da kann ich Ihnen was Schönes mitteilen, weil dieses Problem werden wir hoffentlich recht bald, zumindest in Bremen jetzt, gelöst haben. Weil ab dem 20. August wird Cambio in Bremen auch Free-Floating anbieten.
Okay, prima.
Und dann wird diese Fahrtproblematik von Ihnen hoffentlich gelöst sein.
Mhm. Und ich würde aber auch gerne noch einen anderen Aspekt aufgreifen, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich ich könnte doch auch mal jemanden mitnehmen. Jetzt habe ich aufgegriffen, es gibt ja so viele verschiedene Modelle, nicht nur Free-Floating und stationsbasiert, sondern jetzt auch Mischmodelle und es gibt auch sowas wie Peer-to-Peer. Herr Müller-Görnert in Berlin, Peer-to-Peer, was verbirgt sich dahinter?
Also es ist, was jetzt ja auch in den letzten zwei, drei Jahren verstärkt aufgekommen ist, sogenannte Ride-Pooling-Dienste. Also das heißt, private Anbieter quasi fast wie einen öffentlichen Nahverkehr anbieten, den man aber auch bestellen kann. Dass man halt sagt, okay, ich will von A nach B fahren und dann wird geschaut, welches Fahrzeug ist gerade in der Nähe, das kommt vorbei, dann kann man den Fahrgast mit aufnehmen und dann gibt es einen Algorithmus, der berechnet die optimale Route und es können unterwegs noch zusätzlich Leute mitfahren. Also quasi Taxi mit Mitfahrern sozusagen. Das ist also jetzt, gibt es in Hamburg, in München, es gibt es in Berlin, wo halt in der Regel mit größeren Pkw oder mit Kleinbussen halt gefahren wird. Wo dann halt dann wirklich die Leute dann dazusteigen und das senkt natürlich dann auch erheblich die Fahrtkosten.
Okay, und das funktioniert auch wieder über eine gemeinsame App, sind aber wieder ganz andere Modelle. Wer bietet sich sowas an? Macht sowas auch ShareNow, macht sowas auch Cambio? Wer bietet sowas an?
Das sind jetzt in der Regel neue Unternehmen. Bei einigen ist dann die Deutsche Bahn auch mit dabei. In Berlin beispielsweise macht die BVG das im Rahmen des Pilotprojekts, das nennt sich dann Berlkönig. Ja, gibt es Clever Shuttle, das ist ein privates Unternehmen, was das auch anbietet. Und da kann man halt eigentlich wirklich über die App einfach sagen, okay, ich möchte jetzt in einer halben Stunde von da nach da und kann das dort in seinem Handy eingeben und dann wird angezeigt, okay, das Fahrzeug ist dann in 10 Minuten oder in 20 Minuten dort vor Ort.
Mhm. Das
also
heißt,
quasi dann man lässt sich quasi chauffieren, muss man nicht mal selber fahren.
Okay, man muss nicht mal selber fahren, man lässt sich chauffieren, aber man lässt sich eben nicht von einem Taxi chauffieren, sondern von einer Privatperson.
Genau. Also, beziehungsweise das sind ja die Fahrer, die sind dort angestellt bei diesen Unternehmen. Es gibt ja noch dann diese Uber-Geschichte, aber die läuft ja auch wieder ein bisschen anders dann.
Okay, also das sind keine Privatpersonen, sondern sie sind angestellt eben bei diesen Peer-to-Peer-Shuttle-Diensten, wie auch immer. Okay, also da tun sich ganz viele Mischformen ein, Herr Brösamle. Wie ist es bei Ihnen? Erwägt ShareNow manchmal auch stationsbasiert das zu machen zum Beispiel?
Naja, wir haben Parkplätze tatsächlich in den Innenstadtbereichen angemietet, wo wir wissen, es ist schwer, einen Parkplatz zu finden. Zu gewissen Zeiten haben wir die Möglichkeit, unseren Kunden in der App, dass sie in ein Parkhaus können, wo wir ein paar Parkplätze haben. Also einfach mit dem City-Parkplatzsuche zu erleichtern. Das haben wir schon. Das Grundkonzept des Free-Floating werden wir aber so natürlich beibehalten, weil wir gerade in den urbanen Räumen daran glauben, diese Flexibilität, ein Fahrzeug innerhalb von ein paar Minuten zu haben, das dann auch dort wieder abzustellen, wo man hin möchte, ohne die Verpflichtung zu haben, das Fahrzeug wieder irgendwie zurückzubringen. Da sind wir eigentlich davon überzeugt, dass das gerade in den urbanen Räumen einfach ein spannendes Konzept ist. Aber ich denke, da darf man nicht so dogmatisch sein. Ich glaube, die ganzen Services, die wir jetzt besprochen haben, stationsbasiert, Free-Floating, auch die Peer-to-Peer-Dienste und alle anderen Mobilitätsdienste, die jetzt so sprießen, die müssen zusammenwirken. Ja? Und erst dann, wenn es viele verschiedene Angebote gibt für Menschen in den Städten, dann können wir auch die Pkw-Anzahl reduzieren. Und das ist ja auch das, was die Städte am Ende des Tages wollen. Ja, wie kann man die Flächeneffizienz steigern im Sinne von begrenzter Raum in der Stadt? Wie können wir den nutzen für die Menschen da draußen? Und ich glaube, für mich, seitdem ich in Berlin wohne, ich habe davor 20 Jahre ein Auto gehabt. Ich war klassisch am 18. Geburtstag, habe ich meinen Führerschein abgeholt und hatte schon den gebrauchten Golf. Also ich mag Autos und jetzt, seitdem ich in Berlin wohne, habe ich keins und ich vermisse es auch nicht, weil ich so viele Möglichkeiten habe, tolle Autos zu fahren, wenn ich eins brauche. Ich fahre viel Rad und so weiter und so fort. Also für mich ist es perfekt. Und ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, denen es ähnlich geht, weil es einfach dieses breite Angebot an Dienstleistungen gibt. Und plus ÖPNV natürlich. Also es ist kein Wettbewerb zum ÖPNV, es ist eine Ergänzung, glaube ich.
Eine Nachfrage zum Thema Parkplatz. Wie ist es derzeit gesetzlich geregelt? Also ich sehe jetzt mal bei Cambio, sehe ich, die mieten einfach mal so ein kleines Parkhaus an oder irgendwo, irgendwie eine Fläche, wo dann eben diese Cambios-Autos immer stehen. Ja, Herr Görnert, Müller-Görnert in Berlin, was ist der Stand der Dinge?
Das war lange ein Problem, gerade für stationsbasierte Carsharing, dass man nicht so ohne weiteres Stellplätze im öffentlichen Straßenraum für stationsbasierte Carsharing umwidmen konnte. Das war so mit einem extremen Aufwand, mit Sondernutzungsrechten verbunden. Das war auch so ein bisschen Graubereich. Und es war also auch ein langer gesetzlicher Prozess. Also ich glaube 2007 gab es schon mal eine Initiative vom Bundestag, die eigentlich dann so das Einrichten von Parkflächen für Carsharing ermöglichen sollte, aber es ist immer wieder an Widerständen gescheitert und eigentlich erst mit dem Carsharing-Gesetz in 2017, also vor 3 Jahren, wurde dann festgelegt, dass auch stationsbasiertes Carsharing Stellplätze im öffentlichen Raum nutzen kann als Sondernutzung und jetzt auch erst mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung, die ja auch viele Sachen regelt, im April diesen Jahres wurde auch ein Zeichen eingeführt, ein Verkehrszeichen reserviert für Carsharing. Das ist anders bei dem Free-Floating. Da gilt das so, dass die Fahrzeuge werden ja abgestellt und parken. Da gab es diese Problematik nicht. Aber man muss trotzdem noch sagen, die Mühlen des Gesetzes mahlen langsam. Es soll ja auch Plaketten an den Fahrzeugen dann geben und eine Kennzeichnung, dass es ein Carsharing-Fahrzeug ist. Und das ist alles noch nicht geregelt, wie das umgesetzt wird. Da fehlen noch die Verwaltungsvorschriften aus dem Verkehrsministerium. Also die Mühlen dauern da, das Gesetz dauert da leider teilweise sehr, sehr lange.
Aber Herr Brösamle, auch in Berlin von Schernau, Sie bezahlen dann eine Gebührpauschale für die Parkplätze, die dann für Ihre Autos zur Verfügung stehen? Oder nee, Sie haben gar keine. Also man muss sich immer irgendwo reinquetschen. deshalb nennt man Smart.
Genau. Nee, das ist von Stadt zu Stadt tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben Städte, wo wir den vollen Preis zahlen, wie als Privatmensch. Also zum Beispiel Berlin ist ein Beispiel. Ja, also da haben wir keinerlei Vorteile. Das heißt, wir zahlen den vollen Stundenpreis hier für unsere Fahrzeuge, was es sehr teuer macht. Wir haben Städte, wo wir eine Jahresgebühr bezahlen. Gerade Hamburg und München sind da sehr fortschrittlich unterwegs, wo wir mit der Stadt Vereinbarungen getroffen haben. Das macht es natürlich angenehm und auch planbarer für uns. Also wie gesagt, die Städte sind da unterschiedlich schnell und auch unterschiedlich kooperativ tatsächlich.
Super. Wir haben jetzt gleich die Nachrichten und um 11:15 diskutieren wir weiter. Vielen Dank. Bis gleich. Ein Auto für viele heißt es immer noch. Es geht ums Carsharing und wenn Sie Interesse haben, Sie können diese Sendung sogar sich als Mitschnitt zukommen lassen.
Der Marktplatz zum Nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de/marktplatz.
Mit unserer DLF-Audiothek auf Smartphone und Tablet.
Oder bestellen Sie einen kostenpflichtigen Mitschnitt dieser Sendung für 10 Euro unter der Telefonnummer
0221 345 1831 oder per E-Mail.
hörerservice@deutschlandradio.de.
So, also auch hier sind wir voll digital, aber auch noch analog zu erreichen. Wir diskutieren noch bis 11:30 mit Michael Müller-Görnert, der in Berlin ist, Sprecher Verkehrsclub Deutschland, mit Tanja Buhlmann von Cambio Rheinland in Köln, die bei mir hier sitzt, und Simon Brösamle, Leiter Geschäftsentwicklung von Schernau. Und wir diskutieren mit Ihnen und haben jetzt einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Ingenbieg aus Münster.
Herr Innenbleek aus Münster.
Innenbleek aus Münster. Okay, hallo Herr Innenbleek, ich grüße Sie. Sie haben eine Frage.
Ja, ich habe.
Oder eine Anmerkung.
Anmerkung und Frage. Ich denke, dass die Regelung über einen Minutentakt die Nutzer von Carsharing deutlich zu schnellem Fahren verleitet, was ich auch meine, so beobachtet zu haben. Und ich denke, wenn man berücksichtigt, dass Carsharing insbesondere in Städten stattfindet, wäre es doch ein einfaches, das auf einen Kilometertakt umzurechnen. Das ist meine Frage oder Anmerkung, obwohl mit der Frage, wieso wird das nicht auf Kilometer umgerechnet?
Die Frage würde ich direkt mal als erstes weitergeben an Simon Brösamle von Schernau. Also ist das für Sie eine Alternative?
Ja, haben wir tatsächlich schon. Also wir haben sowohl den minutenbasierten Preis, den Sie angesprochen haben, aber auch Stundenpakete, wo Sie quasi 4-Stunden-Pakete haben, dann pro Kilometer auch zahlen können. Dann kann sich der Nutzer überlegen, ob er welchen Tarif er möchte. Ja, also von daher gibt es da Bewegung und Flexibilität in beide Richtungen.
Wie oft hören Sie so diese Kritik? Ist das eine Kritik, mit der Sie konfrontiert sind?
Ja, nicht wirklich. Also das Argument gibt es natürlich. Gibt es Leute da draußen, die vielleicht mal ein bisschen schneller fahren, weil sie sagen, ich zahle hier pro Minute. Das kann man psychologisch nachempfinden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Großteil der Kunden, die wir haben, da unter Druck steht durch den Tarif. Glaube ich nicht.
Frau Buhlmann, wie ist das bei Ihnen geregelt? Kann ich das Gefühl haben, ich muss schnell fahren, wenn ich bei Cambio bin?
Nein, eigentlich gar nicht. Nee. Also bei uns sind die Tarife ja grundsätzlich etwas anders aufgebaut. Es ist ja auch von der Kostenstruktur eine ganz andere bei uns. Das heißt, Sie zahlen pro Stunde und also für die Zeit und für die Kilometer. Die erste Stunde zahlen Sie voll, danach wird im Viertelstundentakt abgerechnet. Das heißt, diese Sache hatten Sie nicht. Also jetzt zum Beispiel, was Sie vorhin sagten, wo Sie mit dem jungen Mann unterwegs waren, Sie hätten für die 10 Minuten 2,60 Euro gezahlt. Da kommen Sie da bei uns schon an 1,5 Stunden weit mit, also mit demselben Geld, weil sie bei uns halt in der Stunde ungefähr 1,70 Euro zahlen, je nach Fahrzeug. Mhm. Und da ist die Kostenstruktur eine ganz andere und auch die Abrechnung ist eine ganz andere. Deswegen stellt sich dieses Problem bei uns eher nicht.
Eine Zwischenfrage, die Kostenstruktur, das ist ja am Ende natürlich für alle Hörerinnen und Hörer interessant. Wie schnell hat man das denn eigentlich raus? Weil mein Gefühl ist, also jetzt ganz direkt, bis ich das so richtig verstanden habe, brauche ich ein bisschen eine Zeit. Oder ist das so, man braucht doch wahrscheinlich ein bisschen Erfahrung, um wirklich einschätzen zu können, wie viel Geld man da eigentlich wirklich verbraucht. Das würde ich jetzt so sagen als Hörer. Ja, bitte?
Also tatsächlich ist es so, man muss ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, also gerade jetzt beim stationsbasierten Carsharing rechnet sich es in der Regel, wenn man unter 10.000 Kilometer bleibt. Wir tragen dem Ganzen insofern Rechnung, als dass wir jetzt mal 3 Grundtarife, jetzt wenn wir mal von Privatmenschen sprechen, 3 Grundtarife haben, wo sich der Mensch aussuchen kann, ob es ihm jetzt erstmal wichtig ist, keine Grundgebühr zu haben. Dafür hat er ein bisschen höhere Fahrpreise und kann es erstmal ausprobieren. Und die meisten entscheiden sich dann aber irgendwann für einen Tarif, der dann genau für ihre Bedarfe passt. Wenn sie so unter 120 Kilometer bleiben, haben sie zum Beispiel, zahlen sie für einen Ford Fiesta in der Stunde 1,70 Euro dann. Und das ist sehr flexibel vom ganzen System her für die Kunden.
Jetzt gebe ich weiter an meinen Kollegen Thomas Meinhardt. Der hat hinten im Studio Platz genommen. Der hat die sehr vielen Höreranfragen zusammengefasst. Ja, und bitte.
Das größte Problem ist das Stadt-Land-Problem in den ganz verschiedenen Ausführungen, Aspekten. Es gibt zu wenig Angebote in mittelständischen kleinen Städten. Es gibt zu wenig Stellplätze in Gebieten, die nicht mehr zu den oder Abgabegebiete, Servicegebiete, die nicht mehr zum Speckgürtel der großen Städte gehören oder vielleicht gerade noch so. Also das Stadt-Land-Problem generell sollte man vielleicht als erstes ansprechen.
Ja, also was sagt Herr Brösamle dazu aus Sicht eines Free-Float-Anbieters? Für Sie lohnt sich das überhaupt nicht, aufs Land zu gehen?
Naja, wir sind ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen, also wir haben auch keinerlei Subventionen. Das heißt, wir müssen schon schauen, dass das für uns wirtschaftlich sinnvoll ist. Und das Modell, das wir betreiben, das Free-Floating, funktioniert nur über eine bestimmte Dichte. Und daher sind wir primär in den großen urbanen Räumen. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, im ländlichen Bereich haben stationsbasierte Anbieter da auch oftmals ja vielleicht auch Unterstützung von den Gemeinden. Und die haben da dann einen Vorteil. Wir sind klar auf die großen urbanen Räume fokussiert.
Wie groß muss eine Stadt sein, dass Sie dorthin gehen?
Ja, in Deutschland sind wir ja in den, ich glaube Stuttgart ist der kleinste urbane Raum, den wir haben. Es kommt auf die Dichte an, in Summe. Ja, also Sie müssen schon gewährleisten, dass wir so pro Fahrzeug 3, 4, 5 Fahrten am Tag haben wollen. So, und das ist so die Kennzahl, die wir haben. 4 bis 5 Fahrten wär gut pro Fahrzeug. Und dann kann man sich ausrechnen in Summe.
Ja. Herr Müller-Görnert, Unterstützung in ländlichen Bereichen, auch vielleicht durch Kommunen, wie sieht es denn damit überhaupt aus?
Also das ist auf jeden Fall notwendig, weil das ist nämlich genau das Problem. Das ist gerade in den Gebieten, wo der ÖPNV auch schlecht ist, wo man auch sonst vielleicht schlechter angebunden ist, eigentlich solche Angebote ideal wären, um die Abhängigkeit vom eigenen Auto zu verringern. Nur, das wurde eben gesagt, für ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist es natürlich schwierig, weil da die Kundennachfrage vielleicht anfangs erstmal deutlich geringer ist. Das sind halt nicht die Leute, die vielleicht sowieso schon kein Auto haben, aber sagen, ich brauche ab und zu mal eins, sondern die haben ein Auto und wer ein Auto hat, der nutzt das auch erstmal, gerade in den Gebieten, wo halt andere Alternativen schlecht sind. Deswegen braucht es da auf jeden Fall eine Unterstützung von den Kommunen. Und was ich ja auch vorhin ansprach mit diesen On-Demand-Ride-Sharing-Diensten, das wäre auch prädestiniert halt für solche Gebiete, wo der öffentliche Verkehr noch nicht so gut ist oder in Schwachlastzeiten, gerade abends oder nachts, um dann als Zubringer zu dem nächsten ÖPNV-Knotenpunkt dann zu fungieren. Das würde Sinn machen und das müsste auch im großen Wurf gemacht werden. Das ist im Rahmen ja auch von Nahverkehrsplänen von Kommunen oder von größeren Gebieten, dass man das dort mit integriert. Und da kann auch das Carsharing dann eine sehr wichtige Funktion übernehmen. Das wäre auch der Beitrag halt, um wirklich auch die Verkehrswende voranzubringen und halt ja, die Alternativen zu pushen.
Frau Bullmann, Thema Land und Stadt. Wie ist Cambio aufgestellt?
Ja, bei uns ist es ein kleines bisschen anders. Also da stellt sich immer erstmal die Frage, wie viel Land ist Land? Ne? Also wenn tatsächlich Speckgürtel ist natürlich eine Sache, aber es gibt durchaus auch Kommunen, die jetzt nicht im Speckgürtel sind. Also zum Beispiel sind im letzten Jahr oben in Norddeutschland Achim und Lea dazugekommen bei Cambio. Das ist durchaus machbar, aber der allerwichtigste Punkt für uns, wir legen da einen Fokus ein bisschen anders, weniger auf die Förderung, vielmehr auf das, was Herr Müller-Görnert auch schon ansprach. Wenn ÖPNV schlecht ist, kann es einfach mit Carsharing vor Ort nicht funktionieren, weil es halt immer nur eine Ergänzung sein kann. Für eine Familie, die drei Autos vor der Tür hat, warum soll die Carsharing machen? Die macht das höchstens mal, wenn das eine Auto dann mal beim TÜV ist. Wenn aber der Schulbus nur zweimal am Tag fährt, dann kann das nicht als Ergänzung funktionieren. Und das ist genau der Punkt. Die Nahverkehrspläne, die schon angesprochen wurden, solange, was ich da auch noch ins Bild bringen will, ist auch Radschnellwege ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade ÖPNV ist immer sehr teuer auszubauen. Aber Radschnellwege sind zum Beispiel eine Möglichkeit, um, denken wir jetzt mal an die Niederlande, und dann funktioniert Carsharing durchaus auch in Land. Aber solange da eben keine andere Möglichkeit ist, seine Mobilität zu machen, wird es nicht funktionieren.
Wir bleiben nochmal beim Thema Stadt-Land und haben einen Hörer, Herr Krüppke aus Tillinghusen in Schleswig-Holstein. Richtig?
Ja, Krüppke.
Krüppke, ah, da hat sich ein R eingeschlichen. Hallo, Herr Krüppke. Sie haben selber einen Carsharing-Verein gegründet.
Ja, wir haben einen nicht profitorientierten Carsharing-Verein, der auf Kostenbasis beruht, aber sonst professionell organisiert ist, gegründet. Also wir betreiben ihn ehrenamtlich und als eine Art Selbsthilfeeinrichtung. Wir wollen in unserem kleinen Städtchen mit 8000 Einwohnern wollen wir möglichst viele Menschen dazu bewegen, zunächst ihr Zweitauto, wenn es möglich ist, abzuschaffen und in einem nachbarschaftlichen Carsharing-Verein mitzunehmen. Wir sind stationsbasiert, das ist klar, in der Nachbarschaft, da steht das Auto.
Das ist ein Auto bisher.
Und da muss es auch wieder hingebracht werden. Wir haben die ähnlichen Bedingungen, nur etwas preisgünstiger als die professionellen Carsharer-Anbieter, weil wir eben keine Personalkosten haben. Wir wollen das Überfluten der Landschaft mit übermäßig vielen Autos, auch im ländlichen Raum, wollen wir etwas eindämmen. Übrigens haben wir in unserer Stadt Tillinghusen auch seit 2 Jahren einen sehr gut funktionierenden Bürgerbus auf ehrenamtlicher Basis eingerichtet. Und der funktioniert. Wir haben einen durchaus nicht schlechten ÖPNV, aber der ÖPNV ist einfach anders als in den Ballungsräumen Hamburg oder auch Mittelstädten ist der kaum tauglich für den relativ dünn besiedelten ländlichen Raum. Da kommt dann ein Bus einmal morgens hin und einmal morgens zurück zur Kreisstadt oder was. Das reicht nicht neben dem Schulbusbetrieb. Aber ich will zurück zum Carsharing. Carsharing ist sehr flexibel, weil es eben jederzeit und Tag und Nacht und immer gebucht werden kann, abgerufen und wieder hingebracht werden kann. Wie unser kleiner Carsharing-Verein ist jetzt ein Jahr. Wir sind gerade dabei, uns auch zu erwägen, Lastenfahrräder anzuschaffen, um zur nächsten Station zum Einkaufen, zu einem der Handelshäuser zu kommen. Da muss man nicht immer mit dem Auto fahren.
Aber Sie haben ein Auto, richtig?
Wir haben mit zwei Autos angefangen. Das zweite Auto haben wir vorübergehend rausgenommen und nur als zum Bedarf noch fügen wir es zu. Wir wollen aber ein zweites Auto in jedem Fall anschaffen.
Und wie viele Nutzer haben Sie?
Dann gerne auch weitere Autos, allerdings wenn wir entsprechend Mitglieder haben. Je Fahrzeug brauchen wir etwa 10 bis 12 Mitglieder, die das zumindest gelegentlich nutzen. Sonst würde sich das nicht lohnen.
Ja, vielen Dank. Also es geht weiter, auch auf dem Land. Vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht von Herrn Kübke aus Kellinghusen in Schleswig-Holstein. Das heißt also, auf dem Land ist es nach wie vor schwierig, aber geben Sie die Hoffnung nicht auf und vor allen Dingen ergreifen Sie selbst die Initiative, wie das Herr Kübke getan hat. Vielen Dank. Und Thomas Meinhardt raschelt schon mit dem Papier, weil er noch so viele Fragen hat.
Bitte ja, schön. Und gerade auch für Herrn Kübke würde sich ja die Frage stellen, ist das nächste Auto nicht dann besser auch ein E-Auto? Es kann an der Station immer geladen werden, im Gegensatz zum Floater, der ja mal hier, mal da steht. Also die E-Autos und das Carsharing wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit, da richtig in die umweltfreundliche Mobilität zu investieren.
Ja, absolut.
Frau Bullmann, Thema E-Auto. Haben Sie E-Autos bei Cambio in der Flotte?
Ja, wir haben jetzt schon seit einiger Zeit E-Autos bei Cambio in der Flotte. Bundesweit bezieht sich das auf einen Anteil von circa 4%. Hier bei uns im Rheinland sind wir noch einen Tacken höher, sind wir bei circa 7% und die werden auch sehr, sehr gut angenommen.
Herr Brösamle, Schernau E-Auto?
Wie ist die? Ja, wir haben 25% unserer Flotte ist elektrisch. Also es sind über 3000 Fahrzeuge in Europa. Das heißt, wir haben im Schnitt so 13.000 voll elektrische Fahrten pro Tag. Das heißt, die Kunden finden das super. Es ist natürlich für uns ein gewisser Aufwand, die Fahrzeuge dann auch zu laden, gerade im Free-Floating-Modell. Aber wir sind überzeugt, dass das die Zukunft auch ist. Ja, aus CO2-Gesichtspunkten, die Kunden nehmen es an. Also für mich ist elektrisches Carsharing tatsächlich auch die Zukunft in den Städten.
Ja, noch Anmerkungen? Frau Bullmann guckt so ein bisschen.
Also ich könnte auch noch ergänzen, ist natürlich, das Elektroauto ist prädestiniert zum Einsatz im Carsharing, weil gerade in den Gebieten, wo Carsharing angeboten wird, in Städten, es fährt ein E-Auto besonders effizient, weil da wird viel rekuperiert, das heißt viel Bremsenergie rückgewonnen, das heißt, die Autos verbrauchen dann auch relativ wenig und das ist dann auch ein Kostenvorteil, weil man halt dann deutlich weniger Strom tanken muss und vor allem das ist ja noch günstiger als dann Benzin oder Diesel, den man in der Stadt fährt, weil ja gerade in der Stadt verbraucht ein Auto sonst sehr viel Sprit. Also insofern ist das E-Auto da prädestiniert und das ist auch das Ding, wie man Leute an das E-Auto ranführen kann. Weil da können sie es ausprobieren und kriegen dann ihren Aha-Effekt und sagen, wow, das gefällt mir, ich will auf E-Auto umsteigen. Deswegen sagen wir, es sollte auf jeden Fall das E-Auto die Zukunft auch ganz schnell im Carsharing sein.
Eine Sicherheitsfrage kommt von einer Hörerin aus Köln. Sie hatte das Carsharing-Auto schon abgemeldet, saß aber noch in dem Auto, wurde dann bedrängt von einem Mann im Dunkeln. Die Station war etwas außerhalb gelegen, also kein Wohnhaus direkt in der Nähe. Und sie war sich jetzt nicht sicher, ist das Auto noch verriegelt, wenn ich noch drin sitze? Ich habe mich aber schon abgemeldet. Und die Frage, die sich damit anstellt, ist es nicht möglich, solche Autos auch mit Notrufknöpfen auszurüsten? Es gibt ja auch schon die automatischen Notrufe für Unfälle. Also die Sicherheit an Stationen und natürlich auch bei Unfällen über automatisierte Notrufsysteme?
Ja, Notrufknopf, Herr Brösam, ist das für Sie denkbar? Ist es vorgesehen? Gibt es sowas?
Ja, ich sage mal so, bei uns hat ja jeder ein Handy dabei, der den Service nutzen muss. Von daher ist das in dem Fall, glaube ich, auch ein Vorteil. Wenn das Auto dann zu ist und man sitzt drin, kann man über das Mobiltelefon die Polizei auch rufen. Sie hatten ja angesprochen, bei Unfällen gibt es ja die Notruffunktion. Aber in Summe würde ich sagen, jeder hat ein Handy dabei, den Service nutzt und kann dann auch die Polizei direkt rufen.
Frau Bulmer, hatten Sie schon die Anfrage?
Also die Stationen vielleicht nochmal überprüfen, gerade wenn sie etwas außerhalb sind. Probleme haben viele Hörer mit der Größe des Fahrzeuges. In den Innenstädten gibt es dann große und kleine. Da findet man dann auch das etwas größere, wenn man einen Transport macht. Für viele ist es dann wieder zu klein. Das Angebot an verschiedenen großen Fahrzeugen in den Stationen, besonders die, die nicht so nachgefragt werden oder wo es wenig Stationen gibt. Was wird sich da noch tun? Kann man da als Nutzer sich vielleicht auch mal melden, Anregungen machen?
Ich nehme an, die Frage geht an mich.
Das zuerst wahrscheinlich, ja.
Natürlich kann man als Nutzer sich immer da bei uns melden und sagen, an der und der Station wäre das mal wünschenswert. Wir sammeln diese Anfragen und wenn sich da genug Personen finden, wo dann auch klar ist, dieses Fahrzeug wird an dieser Station dauerhaft ausgelastet, dann ist es selbstverständlich immer möglich.
Wie ist das nochmal an Herrn Brösamle weitergeleitet? Haben Sie oft das Gefühl, Sie könnten noch ein paar verschiedene mehr Modelle auf den Markt bringen? Vielleicht auch insbesondere wirklich eine Alternative, einen Transporter oder sowas?
Ja, also wir sind ja recht breit mit dem Portfolio von kleinen Smarts bis hin zu größeren Fahrzeugen und Cabrios und so weiter. Und das wird auch relativ oft dann auch ausgetauscht. Wir beobachten, was die Kunden wollen. Transporter diskutieren wir immer mal wieder, haben wir bisher jetzt aber noch nicht, uns noch nicht durchgerungen, die einzuflotten, weil wir einfach im Free-Floating-Modell mit einem Transporter.
Wenn ich nochmal kurz dazwischen gehen, und das größte Problem ist wohl bei Familien, wo 5 oder 6 Personen zu fahren sind, da reicht dann oft der 2-Sitzer nicht, der 4-Sitzer auch nicht und der 8-Sitzer ist zu groß, also so diese Personenzahl dazwischen. Gibt es da zu wenig Autos?
Ja, gibt es da zu wenig Autos? Es gibt keine Antworten, also kann Ja oder Nein sein. Frau Bullmann, vielleicht doch kurz, wie oft haben Sie die Anfrage, wäre jetzt quasi die Frage.
Also es ist eher tatsächlich vernachlässigbar. Also es gibt wenig Familien, die so groß sind und die haben in der Regel ein eigenes Fahrzeug. Das heißt, wir bekommen diese Anfrage ein paar Mal im Jahr, aber es ist nicht so, dass wir sagen würden, Sie müssen sich ja dann vorstellen, dann stellen wir ein solches Auto, einen 7-Sitzer beispielsweise, irgendwo in die Innenstadt. Aber genau diese Familie, die das haben möchte, wohnt irgendwo weiter außerhalb. Das ist im Prinzip so, ja, immer Sonderdinge, ist schwierig im allgemeinen Carsharing. Das gleiche wie mit den Hunden.
Ja.
Vielleicht als Ergänzung, Transporter. In Berlin gibt es inzwischen auch ein Share and Meet für Transporter. Da stehen also Transporter in verschiedenen Stadtgebieten und man kann das auch per App dann mal sehen, wo ist der nächste gelegene Transporter. Den kann man auch dann direkt buchen über die App, wenn man mal einen Transport kurzfristig hat. Also das gibt es inzwischen. Es gibt sicherlich auch andere Städte, die das auch machen. Und ansonsten gibt es halt die Möbelhäuser sowieso, die dann auch die Transporter anbieten. Also insofern gibt es da, denke ich mal, genügend Potenzial und Möglichkeiten, dass man auch solche Fahrzeuge schnell mal mieten oder sharen kann.
Eine Anruferin aus Berlin, Frau Goldschmidt. Hören Sie mich?
Ja.
Hallo, guten Tag. Und Sie haben eine Frage an unsere Expertenrunde.
Ja, ich bin Seniorin und hatte gerade eine große Panne mit meinem Auto und überlege, ein neues Auto anzuschaffen, ist vielleicht im hohen Alter nicht so empfehlenswert. Ich habe aber mein Leben lang Autos mit Schaltung gefahren und neulich hat sich mein Nachbar ein neues Auto gekauft mit Automatik und ich habe versucht zu üben. Es ist mir aber sehr schwer gefallen. Also wenn ich jetzt in Carsharing gehe und dann plötzlich und unerwartet auf ein Auto mit Automatik stoße, fühle ich mich im Verkehr etwas unsicher. Mhm. Kann man also sowohl bei Freifloating als auch bei stationären Vermietern sagen, ich möchte ein Auto mit Schaltung, das wird ja sicher in Zukunft immer weniger, oder sollte man empfehlenswerterweise Fahrstunden mit Automatikauto nehmen? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage mehrere Seniorinnen Absolut. Vielleicht oder Senioren betrifft.
Ja, wer möchte zuerst?
Ja, also ich...
Ja.
Entschuldigung.
Frau Bullmann.
Ja, also bei uns können Sie bei der Buchung angeben, ob Sie einen Schaltwagen oder ein Automatikgetriebe haben möchten.
Und Sie sind
Bei Cambio.
Also stationsbasiert, ja. Also man kann es angeben und dann kriegt man nur die Autos, die auch eine Schaltung haben. Ja.
Richtig. Aha, kann ich auch den Fahrzeugtyp angeben?
Ja, Sie nehmen einen Fahrzeugtyp. Also Sie würden sich entscheiden, jetzt beispielsweise für einen Ford Fiesta oder eben für einen Transporter oder für einen Neunsitzerbus oder was auch immer. Das können Sie sich vorher aussuchen. Dann kriegen Sie auch genau diesen Wagen. Also jetzt nicht irgendeinen anderen, wie es manchmal bei Autovermietung ist.
Von Mal zu Mal oder für immer?
Nee, von Mal zu Mal. Sie sind komplett frei. Also Sie können von ganz klein bis ganz groß das, was Sie halt gerade brauchen. Das ist ja das Schöne am Carsharing.
Ja, gut. Wenn ich das vorher bestellen kann, bin ich sehr beruhigt. Vielen Dank.
Gerne.
Super. Und vielen Dank, Frau Goldschmidt. Aber natürlich zur Ergänzung, Herr Brösamle, wie ist es bei Schernau?
Die Frage bekommen wir sehr oft in beide Richtungen, ob Automatik oder Schaltung. Bei uns sehen Sie es in der App sofort, ob das ein Fahrzeug mit Automatik oder mit Schalter ist. Das ist ganz wichtig. Können wir garantieren, dass das Fahrzeug, das am nächsten an Ihnen dran steht, dann genau das mit Schalter ist? Nein, das können wir nicht. Also vielleicht müssen Sie mal 5 Minuten weiterlaufen, aber Sie sehen es vor der Reservierung ganz genau, welches Fahrzeug das ist und können dann entsprechend hinlaufen.
Haben Sie denn mehr Autos mit Schaltung jetzt schon oder haben Sie mehr Automatikautos?
Jetzt kann man noch eine Ergänzung machen. Vielleicht die Hörer sagen, man muss sich ja auch an E-Autos gewöhnen und E-Autos sind ja Automatikautos. Also, die Frage. Mehr
genau, das sehen Sie auch. Das sehen Sie auch. Ah, kommt auf die Stadt an. Mal so, mal so. Also es fluktuiert auch. Ich würde sagen, das hält sich relativ die Waage. Die Smarts sind natürlich Automatikautos. Das heißt, in den Städten, wo wir viele Smarts haben, ist das Verhältnis ein bisschen in die Richtung gedreht. Aber mal so, mal so. Also wahrscheinlich hält sich die Waage in Summe.
Thomas Meiner mit einer letzten Frage.
Ja, die letzte Frage. Gibt es eine Kilometerleistung oder eine Autokostenzahl, ab der man sagt, da lohnt sich Carsharing auf jeden Fall oder eben auch nicht? Einfach die Zahlen, die Kosten des Autos.
Wir haben es eben schon mal gehabt, das waren die 10.000 Kilometer von Cambio. War die Information?
Das würde ich tatsächlich an Herrn Müller-Görnert weitergeben, weil er vorhin so schön was zu den Autokosten gesagt hat. Da kann er vielleicht noch ausführlicher was zu sagen.
Ja, es gibt ja so eine Berechnung vom Bundesverband Carsharing, die haben mal so geschaut, so Preisvergleich. Also wenn man mal so rechnet, so ein Wochenendeinkauf, 2 Stunden, 10 Kilometer, Tagesausflug, 8 Stunden, 120 Kilometer oder eine Wochenendfahrt, 34 Stunden, 400 Kilometer. Wenn man das so auf einen Monat verteilt, da kriegen wir vielleicht so auf 200-300 Euro. Im Vergleich, wenn man das private Auto nutzt, im Schnitt kommt man da auf über 400 Euro. Also das heißt, da spart man erheblich Geld. Also das heißt aber, das Carsharing-Auto muss dann auch das eigene Auto ersetzen. Es geht jetzt nicht zusätzlich noch, das Auto dann zu nutzen als das Carsharing-Auto. Also insofern, da ist auf jeden Fall ein Potenzial. Jeder kann schauen und wenn er noch dann Möglichkeiten hat, auch noch anders als mit dem Auto, sondern mit dem Rad und mit dem ÖPNV seine Wege zurückzulegen, dann ist das ein enormes Sparpotenzial, was auch positiv für die Umwelt ist und für die knappen Flächen in der Stadt.
Viel Sparpotenzial. Vielen Dank, Herr Michael Müller-Görnert. Tanja Buhlmann und Simon Brösamle diskutiert mit Jan Tengler im Marktplatz. Carsharing war das Thema. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Deutschlandfunk.